Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir sind gelandet, wir sind runtergetorkelt, wir sind auch über die Oberfläche gehüpft und dann sind wir an 1, 2, 3 Stellen sozusagen zum Liegen gekommen. Wir haben 120 Bilder gemacht und weitgehend analysiert, aber wie das halt immer ist, wenn man so ganz nahe an was Neuem dran ist, dann kriegt man eigentlich ein paar Antworten, aber auch noch viele neue Fragen.
Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat eine Kamera entwickelt, die vor knapp einem Jahr auf einem Asteroiden gelandet ist. Im Fachmagazin Science präsentiert der Experte vom Institut für Planetenforschung heute eine detaillierte Analyse der geschossenen Bilder und verrät, was die über die Entstehung des Asteroiden namens Ryugu erzählen. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über die erstaunlichen Fähigkeiten von Tintenfischen, sich zu tarnen. Und wir stellen ein laserbasiertes Verfahren vor, mit dem sich keramische Werkstoffe verschweißen lassen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Beim Stichwort Schweißen denkt man als erstes an das funkensprühende Verbinden von Metallteilen. Doch in der heutigen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science vermeldet ein Forscherteam aus Kalifornien, dass Schweißen erstmals erfolgreich auf eine ganz andere Materialklasse übertragen zu haben, auf Keramikbauteile. Wie das funktioniert und wozu es mal gut sein könnte, Frank Rothülüschen kennt die Antwort.
Ein Roboter in einer Autofabrik. Der Arm senkt sich über ein Karosserieblech und positioniert sich. Dann schießt ein greller Laserstrahl aus dem Arm, schlägt Funken und verschweißt zwei Bleche miteinander. Ein Routineprozess, wenn es um das Fügen von Metallteilen geht. Bei einer anderen Materialklasse dagegen hat das mit dem Schweißen bislang noch nicht so recht funktioniert. Bei Keramiken. Der Grund?
Ceramics melt at very high temperatures.
Keramik schmilzt erst bei hohen Temperaturen. Deshalb wird die Schweißnaht beim Schweißen extrem heiß, wogegen das Material drumherum kalt bleibt. Dadurch kommt es zu großen Spannungen im Material und die Keramik droht zu springen.
Sagt Javier Gray, Ingenieur an der University of California in San Diego. Um heute Keramikbauteile zu verbinden, müssen sie in der Regel in einen Ofen. Dabei wird das gesamte Bauteil erwärmt, sodass keine großen Temperaturunterschiede auftreten, die die Keramik beschädigen. Für manche Zwecke aber ist diese Ofenbehandlung von Nachteil.
Wollte man zum Beispiel ein Elektronikbauteil in Keramik einschließen, würde die Elektronik beim Fügen im Ofen zwangsläufig zerstört. Das geht also gar nicht.
Also suchte das Team von Javier Garay nach einer Methode, mit der sich Keramik per Laser schweißen lässt, ohne dass sie dabei zerspringt. Die Idee?
Unsere Hypothese war, wenn wir mit dem Laserstrahl gut genug zielen, können wir allzu große Temperaturunterschiede vermeiden und dadurch effektiv schweißen.
Soweit die Theorie. Die Praxis allerdings erwies sich als einigermaßen knifflig. Die Kalifornier mussten länger tüfteln, um herauszufinden, welche Art von Laserstrahlung sich eignet und welche nicht.
Zunächst versuchten wir es mit Infrarotlichtblitzen im Nanosekundenbereich, im Bereich von Milliardstel Sekunden. Dabei stellten wir fest, dass wir zu viel Material aufgeschmolzen haben. Wir konnten bohren und schneiden, aber nicht schweißen. Das gelang uns erst mit deutlich kürzeren Laserblitzen, Blitzen im Bereich von Pikosekunden, von Billionstel Sekunden.
Nur, was taugt die Methode? Kann der Laser zwei Keramikbauteile so fest zusammenfügen, dass die Schweißnaht auch wirklich hält? Um das herauszufinden, machten Gray und seine Leute einen Test.
Wir haben Keramikteile per Laser zu einem geschlossenen Röhrchen verschweißt. Dieses Röhrchen haben wir dann luftleer gepumpt und gesehen, dass es das Vakuum sehr gut halten kann. Das bedeutet, die Schweißnähte waren absolut dicht.
Der Test zeigt, wozu das Laser-Keramik-Schweißen eines Tages gut sein könnte. Für die Fertigung von widerstandsfähigen Hüllen für Elektronikbauteile, die in harschen Umgebungen funktionieren müssen, etwa an Bord von Satelliten. Doch auch für alltägliche Anwendungen könnte das Verfahren nützlich sein. Zum Beispiel
even a smartphone that could be in all ceramic packages.
Man könnte damit auch Smartphones in keramische Gehäuse packen, um sie kratzfester und stabiler zu machen. Auch für die Produktion von Implantaten könnte unser Verfahren taugen, etwa für einen Herzschrittmacher mit vollkeramischer Hülle. Er könnte biokompatibler und haltbarer sein als die heutigen Modelle.
Ein Patent hat Hervé Garay schon mal angemeldet und rechnet damit, dass sich die Industrie sehr bald für das Keramik-Laserschweißen interessiert.
Mit Lasern kann man jetzt auch Keramik schweißen, ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Im Oktober 2018 warf die japanische Raumsonde Hayabusa 2 auf dem erdnahen Asteroiden Ryugu eine kleine würfelförmige Landefähre ab. Ihr Name MASCOT steht für Mobile Asteroid Surface Scout. Und an Bord dieses mobilen Asteroidenkundschafters befindet sich neben einem Schwungradmechanismus, um hüpfend die Position zu wechseln, auch eine Weitwinkelkamera. Entwickelt hat die Professor Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Die Batterien von MASCOT lieferten zwar nur rund 17 Stunden lang genug Strom für den Betrieb dieser Kamera, aber die Bilder, die über die Muttersonde zur Erde übertragen wurden, liefern faszinierende Ansichten der Oberfläche des Asteroiden, aus denen die Forscher heute im Fachmagazin Science Rückschlüsse auf die Entstehung von Ryugu ziehen. Bevor ich Ralf Jaumann vorhin gefragt habe, wie der Asteroid wohl das Licht der Welt erblickt hat, wollte ich wissen, wie viele Bilder MASCOTs Kamera während und nach der Landung geschossen hat.
Wir haben 120 Bilder gemacht und weitgehend analysiert, aber wie das halt immer ist, wenn man so ganz nahe an was Neuem dran ist, dann kriegt man eigentlich ein paar Antworten, aber auch noch viele neue Fragen.
An wie vielen Orten kam denn die Sonde dann letztendlich zu liegen? Die hatte ja so eine Art Schwungrad dabei. Also ja. Sie haben schon Aufnahmen von mehreren Stellen auf dem Asteroiden.
Ja, wir haben Aufnahmen von mehreren Stellen. Das heißt, wir sind gelandet, wir sind runtergetorkelt, wir sind auch über die Oberfläche gehüpft und dann sind wir an 1, 2, 3 Stellen sozusagen zum Liegen gekommen. Das hat alles nicht so perfekt funktioniert. In der ersten Stelle sind wir auf dem Rücken gelegen, haben ein bisschen in den Himmel geguckt. Dann haben wir uns nochmal bewegt. Da haben wir sehr gute Aufnahmen gemacht. Und eine der großen Schwierigkeiten ist natürlich immer, dass Sie sehen im Bild, ja, aber Sie wissen ja nicht, wie weit der Stein weg ist. Das heißt also, Sie haben keine Maße dort. Und da versuchen wir natürlich zu sagen, okay, wenn wir so wie mir mit unseren Augen schauen, von 2 Positionen einen Stein anschauen, dann kann man natürlich auch aus der Parallaxe sozusagen den Abstand bestimmen. Und deswegen haben wir auch nochmal eine kleine Bewegung gemacht. Das heißt, wir sind noch ein bisschen auf die Seite gehüpft, dass wir die gleiche Stelle von einem anderen Blickwinkel sehen. Und das hat uns natürlich sehr geholfen, die Maßstäbe zu bestimmen.
Und über Strukturen von welcher Größe reden wir da? Geht es da um metergroße Brocken?
Nee, also das, was wir ganz nahe vor der Linse haben, der ist ja nicht groß. Der ist 30 Zentimeter hoch. Der MASCOT, die Kamera sitzt ungefähr auf der Hälfte. Das heißt also, wir reden über so Dezimeter große Brocken. Vielleicht war 20, 30 Zentimeter.
Hat Sie irgendwas überrascht, was Sie zu sehen bekamen?
Ja, es waren im Grunde genommen 3 Dinge, die uns überrascht haben. Also das erste war, wie wir schon beim Anflug gesehen haben, es gibt 2 unterschiedliche Typen von Gesteinen. Das ist alles sehr, sehr dunkel. Ja, das ist so wie Holzkohle. Aber die Gesteine auf der Oberfläche sind 2 verschiedene Typen. Die konnte man von der Struktur unterscheiden und der eine war auch ein bisschen heller als der andere. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass dieser Körper sozusagen nicht der ursprüngliche Körper ist, sondern dass der schon einiges erlebt hat. Wahrscheinlich sind 2 Asteroiden zusammengestoßen und wir sehen beiden Teile von diesen beiden Asteroiden oder der Asteroid hat innen anders ausgesehen als außen und bei einem Zusammenstoß sozusagen ist dann alles zerbrochen und neu gemischt worden. Das zweite, was natürlich äußerst interessant war, war, wie wir dann auf der Oberfläche waren und einen dieser Steine genauer anschauen konnten, haben wir gesehen, dass dieser Stein jetzt eigentlich so aussieht wie einige der Meteoriten, die wir auf der Erde haben. Und diese Meteorite sind ganz einfache Meteorite, das heißt also, sie stammen aus der ganzen Frühzeit des Sonnensystems. Und jetzt haben wir natürlich 2 Sachen. Wir haben einmal diese Proben auf der Erde und wir haben natürlich auch das erste Mal gesehen, in welcher geologischen Umgebung die vorkommen und wie die dort im Grunde genommen rumliegen, wie die mit dem Kosmoswechsel wirken und wie die mit den Temperaturen umgehen. Das sind Dinge, die man vorher nicht gewusst hat. Und das dritte, und das war sehr, sehr spannend und ist nach wie vor ein kleines bisschen ein Rätsel, wir finden keinen Staub auf der Oberfläche. Normalerweise müsste der da sein, weil das Material auf der Oberfläche durch interplanetaren Staub, der sehr schnell ist, immer wieder getroffen wird und zerkleinert wird. Das heißt also, es entwickelt sich sozusagen auf jedem dieser Körper ohne Atmosphäre eine Staubschicht. Und diese Staubschicht ist nicht da. Gut, Ryugu ist nicht sehr groß, sondern klein, hat also nur eine geringe Gravitation. Jetzt gibt es mehrere mögliche Prozesse, die diesen Staub verschwinden lassen, aber da sind wir uns noch nicht sicher, was da wirklich passiert. Einerseits könnte es sein, das Material auf Rügu ist ziemlich porös, dass durch kleinere Einschläge der ganze Körper so erschüttert wird, dass das Material sozusagen in diese Hohlräume, die unter der Oberfläche bestehen und auch im Gestein bestehen, dass die da reingeschüttelt werden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass diese, und wir haben das festgestellt, dass diese Teilchen ein bisschen elektrostatisch geladen sind und dann können sie natürlich durch diese Ladung auch wieder beschleunigt werden bei Temperaturunterschieden und dann können sie, weil sie eben so leicht sind, dort auch in den Weltraum entweichen. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass möglicherweise früher doch mal ein bisschen mehr, na, ich würde sagen, nicht Wasser, aber wasserähnliches Material im Gestein vorhanden war, das dann natürlich, weil wir direkt ins Vakuum schauen, verschwunden ist, verdampft, also man sagt sublimiert dazu. Und das kann natürlich auch diese Staubpartikel mitnehmen.
Was genau verraten die Aufnahmen, die Sie jetzt gemacht haben über die Entstehung von Ryugu? Also was kann man denn sicher sagen? Wie hat er das Licht der Welt erblickt?
Also wir können sicher sagen, dass das Material auf Ryugu wirklich ursprüngliches Material ist, das ganz, ganz am Anfang im Sonnensystem vorhanden war. Das ist auch das Material, aus dem dann alles andere, auch die Planeten entstanden sind. Nur die Planeten sind heiß geworden und da hat sich das alles verändert. Auf Ryugu sehen wir noch dieses ganz ursprüngliche Material und wenn die japanischen Kollegen mit den Proben zur Erde zurückkommen, dann werden wir natürlich auch im Detail erfahren, wie das chemisch zusammengesetzt ist und wie alt dieses Material ist. Ich schätze mal, da wird rauskommen, dass wir wirklich in die Anfänge des Sonnensystems schauen. Und das Zweite ist, wir sehen natürlich einen Körper, der schon eine Kollisionsgeschichte hinter sich hat. Das heißt, Ryugu selber ist wahrscheinlich viel, viel jünger. Das ist ja nur ein Schutthaufen, der durch seine Gravitation zusammengehalten wird. Und dieser Prozess, diese Kollision, die ist vielleicht vor 100 Millionen Jahren oder vielleicht auch noch kürzer passiert. Okay, was wir jetzt aber haben ist, wir haben einmal den Blick ganz in die Anfänge des Sonnensystems und wenn wir die Proben haben, werden wir da noch einiges mehr wissen. Wir wissen genau, wie dieses Material sich auf den Oberflächen verhält. Das macht es wieder einfacher, die Proben zu verstehen. Und was wir auch wissen ist, Ryugu ist ein Körper, der der Erde nahe kommt. Der kreuzt die Erdbahn nicht, aber es gibt viele solche Körper, die 1 Kilometer groß sind. Und auch die Erdbahn kreuzen. Und bei Ryugu haben wir gelernt, dass das natürlich ein sehr fragiles Gebilde ist. Das heißt also, wenn mal so ein Körper kommt und uns nahe kommt, dann wird es wahrscheinlich nicht damit getan sein, dass man da kräftig draufhaut, sondern dann erzeugt man nur viele kleinere Körper, aber die auch noch verheerend sind, sondern man muss bestimmte Strategien machen und man muss eben mit diesem fragilen Gebilde vorsichtig umgehen. Das heißt, ganz langsam anschubsen oder vielleicht auch nur ein großes, ja, wir nennen das Sonnensegel aufspannen, wo der Strahlungsdruck der Sonne dann ein kleines bisschen Ryugu von seiner Bahn mit einer möglichen Kollision mit der Erde ablenkt. Das heißt also, es ist sehr, sehr wichtig, wirklich zu wissen, wie diese Körper aufgebaut sind und wie man sie behandeln muss, sollte es mal notwendig werden.
Ein Schutthaufen, der durch seine Gravitation zusammengehalten wird. Die Bilder von Mascots Kamera liefern Hinweise auf die Entstehung des Asteroiden Ryugu. Infos dazu waren das von Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wenn Sie im Urlaub mal im Meer schnorcheln oder tauchen waren, dann wissen Sie vielleicht, dass Tintenfische Meister der Tarnung sind. Wenn die sich nicht bewegen, sind die unter Wasser praktisch nicht zu entdecken. Und zwar, weil Farbe und Muster ihrer Haut sich immer perfekt ihrer jeweiligen Umgebung anpassen. Wie machen die das? In einem Tintenfischlabor in Frankfurt sind Forscher gerade dabei, dieses Geheimnis zu lüften. Volkert Wildermuth hat sie besucht.
This is the experimental room. It's over here. You can see the animal standing at the wall there.
Oh yeah.
Der Star des Labors drückt sich gerade an die Seite eines Beckens. Sepia officinalis, ein handtellergroßer Tintenfisch, bekannt für seine Tarnleistung. Theodosia Wu erforscht die Tiere für ihre Doktorarbeit.
In diesem Experiment zeigen wir den Tintenfisch Naturbilder, Sand, Kiesel, Bäume.
Pebbles, sand.
A tree which he never sees in the wild.
So
Ein Tintenfisch muss nicht wissen, was ein Baum ist, um sich anzupassen.
Unter dem Becken läuft ein Stoffband. Über Kurbeln lässt sich das Motiv verstellen.
Jetzt hat der Hintergrund gewechselt, das sind jetzt Kiesel. Und der Cuttlefish ist noch dabei, so richtig das passende Tarnungsmuster zu finden. Am Anfang war er ganz sandig hell im Grunde. Dann hat er Striche, hellere Striche im Sand drin gehabt. Und jetzt fängt er an, so mit dunkleren Farben zu experimentieren. Also so richtig ist es noch nicht zufrieden mit seinem Aussehen, habe ich den Eindruck.
Immer neue Naturaufnahmen zeigt Theodosia Wu dem Tintenfisch. Das Spiel der Farben und Muster wird von 24 Highspeed-Kameras aufgezeichnet. Analysiert werden die Daten von Gilles Laurent, Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt.
You have to realize that the animal is a behaving one. It breathes, it moves.
Sie müssen verstehen, das Tier kann sich frei bewegen, es atmet. Die Position einer einzelnen Farbzelle ändert sich ständig. Wir müssen sie durch die Aufnahmen von einigen Tagen oder Wochen hinweg verfolgen. In der Zeit wächst das Tier, neue Farbzellen entstehen. Es ist ein Riesenrechenaufwand, all das im Blick zu behalten.
Die Millionen Farbzellen in der Haut des Tintenfischs gleichen den Pixeln eines Farbbildschirms. Kontrolliert werden sie von Muskeln, die sie zusammendrücken oder auseinanderziehen. Und die Muskeln reagieren ihrerseits auf Nervenimpulse. Ob so ein biologisches Pixel ein- oder ausgeschaltet wird, bestimmen also letztlich Nervenzellen.
Indirekt sehen wir uns das Gehirn an, ohne das Gehirn selbst abzubilden.
Nach und nach will Gilles Laurent aus den Farbspielen auf der Haut immer tiefere Ebenen des Tintenfischgehirns rekonstruieren.
So one hypothesis that they're organized as a succession of layers of.
Eine Hypothese ist, dass es Schichten aus Nervennetzen gibt. Man kann sich vorstellen, dass dann irgendwo ein paar Nervenzellen für Flecken zuständig sind, die wie Augen aussehen. Und wenn die aktiv sind, breitet sich ihr Signal durch die Schichten aus und am Ende bilden die Farbzellen eine Form, die einem drohenden Auge ähnelt.
Das wäre die einfachste Organisationsform für das Gehirn des Tintenfischs. Und schon allein deshalb ist sie derzeit Gilles Laurents Lieblingshypothese. Wenn sich Tintenfische tarnen wollen, dann projizieren sie nicht etwa eine Art Foto der Umgebung auf die Haut. Ihre Augen registrieren, wie stark die Kontraste sind oder wie feinkörnig die Strukturen. Solche statistischen Regelmäßigkeiten werden dann auf der Haut nachgebildet. Um das zu können, müsste eine künstliche Intelligenz mit riesigen Datensätzen trainiert werden.
Wir wissen, diese Tiere lösen ein komplexes Problem mit Hilfe eines genetischen Programms. Das deutet darauf hin, dass ihr Ansatz vergleichsweise einfach sein muss. Es ist eine verführerische Vorstellung, dass die Forschung an diesen Tieren Hinweise zur Lösung eines extrem komplexen Problems bietet.
Hier wird biologische Forschung auch für die Informatik relevant. Tintenfische nutzen ihr Farbsystem nicht nur zur Tarnung. Weibchen werden mit einem offenbar erotischen Schwarz-Weiß-Muster angelockt, Rivalen dunkel abgeschreckt. Es gibt Jagdmuster, die sich verändern, je nachdem, ob die Krabbe oder der Fisch am Ende erwischt wird. Tintenfische tragen ihre Stimmung sozusagen auf der Haut. Die bunten Farben und die sich ständig wandelnden Muster der Tintenfische helfen so, die Organisation ihres Gehirns genauso zu verstehen wie dessen Evolution.
Wenn Sie mehr über die Tarnung der Tintenfische oder über kluge Kraken erfahren wollen, schalten Sie am Sonntag den Deutschlandfunk ein. Ab 16:30 geht's da in Wissenschaft im Brennpunkt um Aliens im Ozean und die erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten von Kraken und Tintenfischen. Weil es bis dahin noch etwas hin ist, haben wir jetzt erstmal die weiteren Meldungen vom Tage von und mit Piotr Heller.
Die Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns ist ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Es leben nur noch zwei Exemplare dieser Nashorn-Unterart. Es handelt sich um zwei Weibchen, weshalb die Tiere sich auf natürliche Weise nicht mehr fortpflanzen werden. Deshalb hoffen Forscher, die Art mittels künstlicher Befruchtung zu erhalten. Heute hat das Team einen ersten Zwischenerfolg vermeldet. Es ist ihnen gelungen, den Weibchen insgesamt 10 Eizellen zu entnehmen. Als nächstes wollen sie die Eizellen mit eingefrorenen Spermien eines verstorbenen männlichen nördlichen Breitmaulnashorns befruchten.
Schweizer Biologen haben eine Art Stoppschild für Krebszellen entdeckt.
Metastasen sind eine der größten Gefahren für Krebspatienten. Sie entstehen, wenn Krebszellen den Tumor verlassen und sich an anderer Stelle ansiedeln. Die Zellen nutzen dabei oft einen natürlichen Transportmechanismus des Körpers aus. Dieser Mechanismus basiert auf einem Eiweiß auf der Oberfläche von Zellen. Botenstoffe hängen sich an dieses Eiweiß dran, wodurch die Zelle weiß, in welche Richtung sie sich durch den Körper bewegen soll. Den Schweizer Forschern ist es nun mit einem speziellen Röntgengerät erstmals gelungen, die genaue Struktur dieses Eiweißes zu entschlüsseln. Sie haben auch einen Stoff gefunden, der dieses Eiweiß blockiert, wie sie im Magazin Cell schreiben. Auf lange Sicht wäre es denkbar, daraus eine Art molekulares Stoppschild zu entwickeln, das dafür sorgt, dass Krebszellen nicht mehr durch den Körper wandern können.
Unter extremen Bedingungen lohnt es sich, ein extrem großes Gehirn zu haben.
Oder, und das ist eine neue Erkenntnis, ein extrem kleines. Diese Dualität in der Evolutionsstrategie haben US-Biologen bei Vögeln beobachtet, die in nördlichen Breiten leben, also in Gegenden, in denen es extreme Wetterunterschiede geben kann. Die dort beheimateten Arten haben zum Teil große Gehirne im Vergleich zu ihrem Körper. Ein solches Gehirn braucht zwar viel Energie, hilft den Tieren aber, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Andere Arten haben hingegen extrem kleine Gehirne. Dazwischen gibt es kaum etwas. Der Vorteil des kleinen Hirns ist, so die Forscher im Magazin Nature Communications, dass die Vögel genug Energie sparen, um vergleichsweise leistungsfähige Verdauungsorgane zu entwickeln. Dank denen können sie sich von schwer Verdaulichem ernähren und somit auch harte Zeiten überstehen.
Pflanzenzucht im All könnte sich lohnen.
Deutsche Forscher haben heute ein Konzept für ein Gewächshaus im Weltraum vorgestellt. Es könnte mit einer kommerziellen Falcon 9-Rakete ins All gebracht werden, sich dort entfalten und rund 90 Kilogramm Gemüse und Obst im Monat liefern. Für Dünger würde ein Filtersystem sorgen, das Bioabfälle und Urin von Astronauten verarbeitet. Die Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung stützen sich auf Erfahrungen aus einem Experiment am Südpol. Dort hatten sie ein Jahr lang ein hermetisch abgeriegeltes Gewächshaus betrieben, in dem sie Pflanzen ohne Erde und bei künstlichem Licht gedeihen ließen.
Übung macht vielleicht doch nicht den Meister.
Das wollen US-Forscher herausgefunden haben. Sie befragten dazu herausragende, gute und weniger vollkommene Geiger nach deren Übungsgewohnheiten. Das Ergebnis? Die Herausragenden und die Guten hatten bis zu ihrem 20. Lebensjahr in etwa gleich viel geübt, nämlich knapp 12.000 Stunden. Es ist also nicht das Übungspensum alleine, das hier den Unterschied macht, sondern auch die Art der Übung und die Veranlagung der Musiker, notieren die Forscher im Magazin Royal Society Open Science.
Eine Datenanalyse hat einen nicht erkannten Zika-Ausbruch offenbart.
Mediziner aus mehreren Ländern haben drei Datensätze analysiert. Es handelte sich um das Virenerbgut von Reisenden, die sich mit Zika infiziert hatten, und um deren genauen Reiserouten und um Modellrechnungen zur Verbreitung von Stechmücken. Daraus konnten sie rekonstruieren, dass es im Jahr 2017 einen bisher nicht gemeldeten Zika-Ausbruch auf Kuba gegeben haben muss. Das schreiben die Forscher im Fachblatt Cell.
Sternzeit, 23. August, die älteste Molekülsorte im All. Unmittelbar nach dem Urknall gab es drei sehr leichte Elemente: Wasserstoff, Helium und etwas Lithium. Während sich der Kosmos abkühlte, hat sich das erste Molekül gebildet: Heliumhydrid. Es besteht aus einem Helium- und einem Wasserstoffteilchen. Mit diesem Stoff, so legen die gängigen Theorien nahe, fing die Chemie im Kosmos an. In unserem Alltag spielen Moleküle eine überragende Rolle, etwa als Wasser, Sauerstoff, Benzin oder Eiweiß. Die allerersten Heliumhydridmoleküle lassen sich nicht beobachten. Sie sind über 13 Milliarden Lichtjahre entfernt. Jetzt aber hat ein internationales Forschungsteam den Überrest eines vor 600 Jahren erloschenen Sterns untersucht. In der Gaswolke NGC 7027, 3000 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schwan, herrschen ähnliche chemische Bedingungen wie kurz nach dem Urknall. Dort haben die Forscher tatsächlich die Strahlung von Heliumhydridteilchen nachgewiesen. Somit haben sie zwar nicht die ältesten Moleküle im All beobachtet, wohl aber die älteste Molekülsorte. Die Messung gelang mit der fliegenden Sternwarte Sophia. In einem Jumbojet ist ein Teleskop eingebaut, das während des Fluges in mehr als 10 Kilometern Höhe nach Infrarotstrahlung aus dem All Ausschau hält. Die große Flughöhe ist nötig, um fast den kompletten Wasserdampf der Atmosphäre unter sich zu lassen. Denn Wasser verschluckt die Infrarotstrahlung. Mit dem perfekt trockenen Sophia-Instrument ließ sich nun auch Heliumhydrid nachweisen, das erste Molekül im Kosmos.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.